Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns dem Schlaf und den Träumen widmen.
Diese Erfahrung eines quasi bewusstlosen Zustands, in dem Dinge passieren, auch in unserer Bilderwelt, die wir nicht in der Hand haben. Es ist eine tief religiöse Erfahrung, sich auf diese Dimension einlassen zu können und dann nicht mehr Sorge zu haben, am nächsten Tag eben nicht wieder aufzuwachen.
Das sagt die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr. Schlaf kann man als Geschenk Gottes sehen. Aber gerade die Kirche hat lange viel dafür getan, den Schlaf einzudämmen, wo er doch vom Beten und Arbeiten abhält. Gleich erfahren Sie mehr darüber, was Glauben, Schlaf und Träume dennoch verbindet. Traumbilder können uns auch im Wachzustand erreichen. Und besonders häufig ist das bei Sterbenden der Fall. Wie die Umgebung damit umgehen kann, das hören Sie ungefähr in 10 Minuten hier in Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Wachet und betet, das sagte der verzagte Jesus im Garten Gethsemane seinen Jüngern. Und dann kommt im Matthäus-Evangelium dieser viel zitierte Satz: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber ist Schlafen religiös betrachtet wirklich nur eine körperliche Schwäche? Immerhin passiert in der Bibel auch ganz schön viel in den Träumen. Die unbarmherzigen Betzeiten in den Klöstern allerdings, die waren genau dazu gedacht, den sündhaften Schlaf einzuschränken. Heute versucht man ja eher, ihn zu optimieren. 80% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen klagen in Deutschland über Schlafprobleme. Und in diesen ungewissen, sorgenvollen Zeiten mögen es noch mehr sein. Ob Gottvertrauen da helfen kann? Michael Hollenbach ist der religiösen Bedeutung von Schlaf nachgegangen.
Im Anfang war die Tat. Gott schuf in 7 Tagen die Welt. So der jüdisch-christliche Schöpfungsmythos, wie er im Buch Genesis zu finden ist.
Also man kennt ja so die Genesis als so die Standard-Schöpfungsgeschichte. Das ist ja für uns, so für die westliche Welt, der Gott, der eben die Welt erschafft und sich danach ausruht, danach wohlgemerkt. Und es ist eigentlich relativ klar, dass dieses Ausruhen auch kein Schlaf ist. Und es gibt eben Schöpfungsgeschichten, zum Beispiel aus dem indischen Raum, wo die Welt wirklich aus dem Schlaf entsteht, was dann eben auch bedeutet, dass es kein so ein aktiver, kontrollierter Prozess, sondern eher so was Organisches.
Erläutert die Kulturwissenschaftlerin Caroline Walter und verweist auf eine Schöpfungsgeschichte aus dem Hinduismus, nach der die Welt aus dem Bauchnabel der schlafenden Gottheit Vishnu herausgewachsen sein soll. Prägend für die christliche Sicht auf den Schlaf ist auch eine Passage aus dem Neuen Testament. Danach traf sich Jesus in Erwartung der drohenden Kreuzigung mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane.
Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und betete. Und er kam zu seinen Jüngern zurück und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Wachet und betet, wachet und betet.
Die Botschaft: ChristInnen müssen immer wach sein. Schlafen wird zum Verrat. Und dann ist da noch das Träumen. Immer wieder und meist an entscheidenden Stellen tauchen in der Bibel Träume auf, sagt die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers.
Träume in der Bibel sind oft die letzte Rettung. Eine Rettung in einer sehr gefährdeten Situation. Und sie sind ein Abbild der Anderswelt, die faszinierend sein kann und genauso auch verstörend.
Wie zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, als die Boten Gottes sowohl Maria als auch Josef im Traum erschienen sein sollen.
Ich glaube, dass Menschen heutzutage viel zu wenig ihren Träumen zutrauen, weil sie ja auch eine Sprache der Seele sind. Also sie bringen zur Sprache oft das Unsagbare, auch das Unsagbare zwischen Menschen und geben im Traum dafür ein Bild.
Träume als ein Wink des Himmels? Der Schlafmediziner Alfred Viater hebt irritiert die linke Augenbraue. Träume räumen das Gedächtnis auf, sagt der Somnologe.
Sie müssen sich jetzt so vorstellen wie bei einem Virusscanner, der Ihren Computer durchläuft. Und da werden halt ganz, ganz viele Dateien überprüft. Und Ähnlich kann es auch bei der Gedächtniskonsolidierung sein, dass beim Verarbeiten von frischen Gedächtnisinhalten verschiedene Dateien geöffnet werden, um zu schauen, was passt wozu. Und in diesem Rahmen können dann Konstrukte erscheinen, die gar nicht so richtig oder teilweise zusammenpassen und die uns dann in den Träumen begegnen.
Die Gebetszeiten im Kloster waren von der Missachtung des Schlafens geprägt. In mittelalterlichen Klöstern versammelten sich die Mönche um 2 Uhr in der Nacht zur Matutin, zum Stundengebet, das an die Nachtwachen der frühen Christenheit erinnern sollte. Bei dem streng kontemplativen Orden der Kartäuser durften die Mönche zwischen den Gebetszeiten höchstens 4 Stunden schlafen. Der Tagesablauf der Mönche folgt dem Psalmwort:
7-mal am Tag singe ich dein Lob und nachts stehe ich auf, um dich zu preisen.
Neben der schlafkritischen bis schlafverachtenden Haltung gab es im Mittelalter aber auch eine Art Gegenbewegung, sagt Caroline Walter, die ein Buch über die Kulturgeschichte des Schlafes geschrieben hat.
Also das gab es dann in der christlichen Mystik, auch die Idee, dass die höchste Erkenntnis Gottes dann wieder ein Zustand ist, der dem Schlaf eigentlich ähnelt und deswegen auch mit dem verglichen wurde. Also im Hochmittelalter galt das sozusagen als der höchste mystische Zustand.
Sopor Pacis, der friedvolle Schlaf in Gottes Hand. Der Franziskanermönch Bonaventura pries Mitte des 13. Jahrhunderts den Schlaf als höchste Stufe der mystischen Kontemplation.
Es ist wahres und vollständiges Ausruhen, in dem so viel Frieden und Ruhe ist, dass die Seele im Zustand der Stille und des Schlafs gleichsam in die Arche Noah versetzt wird, wo sie in keiner Weise gestört wird. Denn wer vermag den Geist noch zu stören, wenn kein Stachel der Begierde die Ruhe stört, wenn kein Haken der Furcht ihm Qual verschafft?
Ab der Reformation stand der Schlaf dann wieder unter Generalverdacht, zumindest bei den Protestanten.
Und dann kommt natürlich vor allem im Calvinismus dann eben also die protestantische Arbeitsethik auf, die dann auch nochmal diese Schlafverachtung, die zwar in der Bibel schon angelegt ist, aber eben ambivalent, nochmal rationalisiert oder säkularisiert auch.
Der Schlaf gilt als unproduktive Zeit und soll deshalb möglichst minimiert werden. Auf die Spitze trieben dieses Credo amerikanische Puritaner wie die Gründerväter der USA Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Beide rühmten sich, mit nur wenigen Stunden Schlaf auszukommen. Darüber hinaus erwähnt Caroline Walter eine unbarmherzige Idee von Medizinern, die sich der Aufklärung zurechneten.
Es gab durchaus auch viele Versuche, selbst bei Kindern den Schlaf zu reduzieren, also weil es eine unmoralische Form, seine Zeit zu verbringen, die man am besten gleich so früh wie möglich abgewöhnen muss.
Und heute?
Es gibt immer noch Menschen, die sich damit anpreisen, sie hätten einen Managerschlaf und meinen damit, dass sie mit wenig Schlaf pro Nacht auskommen,
sagt der Schlafmediziner Alfred Viater.
Schlafmedizinisch gesehen ist das eine völlige Fehleinschätzung und erfreulicherweise kommen auch immer mehr Menschen in sehr verantwortlichen Positionen dazu, den Wert des Schlafes zu schätzen.
Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr bedauert, dass der Schlaf heute oft nur als Mittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitskraft gesehen wird.
Es ist ein hochaktuelles Thema und zwar mit 2 Dimensionen. Das eine ist der Versuch, den Schlaf selber zu kontrollieren und ihn funktionalisieren zu können mit dem sogenannten Powernapping, also dem Kraftkurzschlaf, damit man danach wieder besonders viel arbeiten kann. Das andere ist aber auch die Angst vor diesem Kontrollverlust. Die Schlaflosigkeit, die ja auch ein Zeichen dafür ist, dass all das, was uns im Alltag beschäftigt, uns bis in die Nächte verfolgt und diese Art von Geborgenheitserfahrung, die ja mit dem Schlaf auch verbunden sein kann, mit dieser Wärme, mit diesem Wohlgefühl, auch mit Kreativität. Nie dichtet man ja besser oder schreibt schönere Texte, als bevor man richtig aufgewacht ist. Dieser Zustand als Zustand selbst im Grunde gar nicht mehr geachtet wird, sondern immer gefragt wird, nützt mir der Schlaf?
Wie bei Philipp Calvis, der mit einem sogenannten Schlaftracker seine Nachtruhe überwacht.
Das ist ein Gerät, das man mit einem Stirnband trägt und das ein EEG die ganze Nacht übermacht und so die Gehirnwellen misst. Und dann hat der Gehirnwellen halt erkennen kann, in welcher Schlafphase man sich befindet.
Ein Messband drückt 3 Elektroden gegen seine Stirn. Die Signale werden auf dem Smartphone und dann auf den Laptop übertragen.
So, das ist jetzt der Schlaf von heute Nacht. War dann ziemlich genau, na, ich würde sagen, eine halbe Stunde in der Leichtschlafphase. Bin dann in eine Tiefschlafphase gekommen für etwa 20 Minuten. Hab dann mal geträumt für 5 Minuten und immer so hin und her. Und ich habe 13 Minuten zum Einschlafen gebraucht. Das alles zusammen gibt einen Score von 76. Das ist ganz gut.
Philipp Kallwies hat durch seinen Schlafmesser herausgefunden, dass er im Schnitt 7 Stunden Schlaf benötigt.
Ich würde gerne auch weniger schlafen können. Eine Bekannte von mir, die kommt mit 4 Stunden Schlaf die Nacht aus, hat also effektiv jeden Tag 3 Stunden mehr zur Verfügung als ich. Dann beneide ich die drum.
Petra Bahr hält wenig von diesen Versuchen der Selbstoptimierung. Sie verteidigt den zweckfreien Schlaf, der in ihren Augen durchaus eine religiöse Facette hat.
Diese Erfahrung eines quasi bewusstlosen Zustands, in dem Dinge passieren, auch in unserer Bilderwelt, die wir nicht in der Hand haben. Es ist eine tief religiöse Erfahrung, sich auf diese Dimension einlassen zu können und dann nicht mehr Sorge zu haben, am nächsten Tag eben nicht wieder aufzuwachen.
Angeblich soll der Schlaf umso entspannter sein, je stärker der Glaube an Gott ist. Davon berichtet zumindest eine wissenschaftliche Studie, die im Journal for the Scientific Study of Religion veröffentlicht wurde. Wer eine unerschütterliche Beziehung zu Gott habe, der schlafe schneller ein und fühle sich am Morgen ausgeruhter.
Ich kann es mir vorstellen, weil es eben was mit dieser Vertrauenssituation zu tun hat. Wenn man sich klar macht, dass der Schlaf immer auch mit der Sorge vor dem Tod in Verbindung gebracht wird, also nie garantieren kann, dass ich am nächsten Morgen wieder frisch aufwache, dann wird deutlich, dass Menschen, die ein Gottvertrauen haben, doch vielleicht leichter schlafen können, wenn sie sich auch von ihren schlechten und guten Gedanken trennen können. Es gibt einen ganz berühmten Satz in der Bibel: Du sollst die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen lassen. Wenn daraus eine Lebenshaltung würde, könnte man vermutlich deutlich besser schlafen.
Jedenfalls lässt es sich also auch religiös rechtfertigen, unser Bedürfnis nach Schlaf. Michael Hollenbach hat dazu theologische Stimmen eingeholt. Es ist nicht einfach, Menschen am Lebensende gut zu begleiten. Und jetzt, in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, verordneter Distanz und einem stark belasteten Gesundheitssystem noch mal mehr. Umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen, was Sterbende erleben. Und dabei spielen, glaubt man neueren Forschungen, Traumbilder eine wichtige Rolle. Welche Motive sie enthalten und vor allem wie Pfleger, Seelsorgerinnen und Angehörige damit umgehen können, das hat Simon Peng-Keller erforscht. Er ist katholischer Seelsorger und Professor für Spiritual Care an der Universität Zürich. Herr Peng-Keller, Visionen ist ja ein schwieriges Wort. Traumbilder, das lässt uns immer gleich an Schlaf denken. Was ist es denn, was Sterbende da häufiger erleben? In welchem Zustand kommt das zu ihnen? Sind sie da wach oder schlafend?
Es gibt beide Möglichkeiten. Erfahrungen, die in einem Schlafzustand gegeben werden und solche, die in einem Wachzustand sich ereignen. Es ist auch wichtig, dass man die Dinge zusammenhält. Träume und Visionen sind zwei Phänomene, die zusammengehören und die man auf einem Spektrum anordnen kann. Also das eine ist sozusagen die Intensivform des anderen. Visionen sind Intensivformen von traumartigen Erfahrungen, die wir ja ständig machen. Der visionäre Charakter besteht darin, dass das Erlebte einfach nochmal mit einem stärkeren Gefühl von Wirklichkeit verbunden ist. Also die Bilder sind einfach intensiver, emotional gefüllter. Das ist so, wie wir es im Alltag erleben, die Realität, beziehungsweise nochmal intensiver, während sozusagen gewöhnliche Träume einen abgeschwächten Realitätsgehalt haben, sie zerfallen, wenn wir aus ihnen aufwachen.
Und es ist nur tatsächlich so, dass Sterbende also häufiger solche visionären Erfahrungen oder Träume haben? Kann man das überhaupt messen?
Ja, das kann man. Und da hat es in den letzten Jahren eine Reihe von interessanten Forschungsprojekten gegeben, die genau das untersucht haben. Da treten diese Formen von intensiven Träumen häufiger auf in Todesnähe? Und die Antwort ist ganz klar ja. Also es gibt eine Studie, die in der Nähe von New York durchgeführt wurde, in einem Hospiz, wo man Patientinnen und Patienten täglich auf diese Erfahrung befragt hat. an 60 Patienten, Patientinnen. Und am Ende ist rausgekommen, dass fast alle, 88% der Befragten, mindestens einmal davon berichteten, von so einer solchen Erfahrung. Erstaunlich ist, dass es offenbar zur Normalerfahrung des Sterbens gehört, solche Erfahrungen zu machen.
Und kann man denn sagen, ob diese Erfahrungen grundsätzlich tröstend sind oder irgendwie etwas aus dem Leben positiv aufgreifen? Oder kann das auch eine ganz schreckliche Erfahrung sein, die die Menschen zusätzlich belastet?
Diese Frage wurde auch untersucht in diesem Forschungsprojekt, auch in anderen. Und die gute Botschaft ist, dass die meisten dieser Erfahrungen positiv erlebt werden. Es gibt schon auch solche, die belastende Aspekte haben. Es gibt so ein paar Grundtypen von Erfahrungen, die da auftreten. Und ein Grundtyp ist Erfahrung, Wiedererleben auch von intensiven Lebensereignissen. Und diese Lebensereignisse können positiven Charakter haben, aber auch belastende Ereignisse sein. Und da gibt es schon ein gewisses Spektrum, ob es eher tröstlich oder eher belastend ist, aber die Tendenz ist ganz klar in Richtung, diese Erfahrungen werden in den überwiegenden Fällen als positiv erlebt, als tröstlich.
Und da gibt es wahrscheinlich auch neurologische Erklärungen dafür, so wie es für Schlafträume auch neurologische Erklärungen gibt. Tendieren Sie als Theologe eher zu theologischen Erklärungen?
Als Theologen erklären wir die Phänomene gar nicht. Es sind keine Alternativen. Also natürlich findet auf der neurologischen Ebene etwas statt, wobei das bei Sterbenden gar nicht wirklich zu untersuchen ist. Also neurologisch ist da irgendwie das ganz schwierig, wie überhaupt Forschung an sterbenden Menschen schwierig ist, auch ethisch problematisch. Der andere Punkt ist, dass es ja auch bei Träumen so ist, dass man sich entscheiden muss, gehe ich jetzt auf die Erklärungsebene, also stelle ich die Frage, wieso träumen wir überhaupt? Da ist die Forschung gar nicht so weit, würde ich sagen. Also es gibt nicht eine einheitliche Theorie. Und eine ganz andere Ebene, die mich als Theologe interessiert, ist die Deutungsebene. Das ist bei den Träumen ganz analog. Also die Frage, ja, was bedeutet ein Traum für die Person, die es erlebt, die diesen Traum hat? Also dieselbe Frage kann man auch bei diesen visionären Erfahrungen am Lebensende stellen. Und die finde ich viel interessanter als die Erklärungsfrage, die man natürlich stellen darf und auch soll. Man bekommt andere Antworten. Und die Frage, was diese Erfahrung bedeutet für eine Person, führt dann eigentlich direkt auch zur Frage von spiritueller Begleitung. Also was können Begleitpersonen da unterstützend Gutes tun? Das bewegt sich auf dieser Ebene. Also wie kann man diese Erfahrungen in respektvoller Weise entgegennehmen, unterstützen, begleiten?
Und das ist jetzt genau die Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Sie sind ja Professor für Spiritual Care und Sie begleiten auch angehende Seelsorger, Seelsorgerinnen, aber auch angehende Mediziner, Medizinerinnen genau in einer Ausbildung dafür. Wie kann man sterbende Menschen begleiten und was sagen Sie denen? Wie können Sie mit solchen Traumbildern, die die Sterbenden vielleicht dann noch erzählen, umgehen?
Man kann die Frage sozusagen negativ beantworten, sagen, was man nicht tun sollte, nämlich diese Erfahrungen nicht pathologisieren. Das wird leider nach wie vor häufig gemacht, weil man sie verwechselt mit einem deliranten Zustand. Und die Forschung, die es dazu gibt, zeigt auch, dass Patienten Scheu haben, davon zu sprechen, weil sie eben genau Angst haben und das vielleicht auch erfahren haben, dass sie pathologisiert werden. Dieses Problem gibt es nach wie vor, dass dieses Phänomen einfach zu wenig bekannt ist, dass man nicht weiß, dass es sich dabei um Ressourcen handelt, die man nicht bekämpfen muss, sondern bestärken sollte. Das eine ist, sie wertschätzend zu behandeln, also Patienten, die davon erzählen von sich aus, also sie dann nicht brüskieren mit irgendwie negativen oder pathologisierenden Äußerungen, sondern wertschätzend, bestärkend darauf zu reagieren. Der zweite Zugang oder der zweite Schritt ist auch aktiv, Patientinnen und Patienten darauf anzusprechen. Also wenn es sich dann ergibt oder der Raum dafür da ist, ja, Menschen einladen, davon zu erzählen, von diesen Erfahrungen, und zwar in der Haltung, dass man weiß, dass es solche Erfahrungen gibt und dass sie auch hilfreich und wichtig sein können im Prozess der Vorbereitung auf das Sterben, Also so eine validierende Haltung ist entscheidend. Man muss sie nicht deuten.
Wäre das denn auch ein Ratschlag, den Sie Angehörigen geben würden? Oder würden Sie sagen, na, da ist man lieber ein bisschen zurückhaltend, weil man eben nicht diese professionelle Haltung dazu haben kann und der Person ja ganz anders verbunden ist und es dabei vielleicht dann auch nochmal schwieriger ist, über sowas zu reden?
Nein, ganz im Gegenteil. Also die Angehörigen sind auch ein Teil von Spiritual Care, wenn sie offen sind für diese Dimensionen. Also es kann zu ganz berührenden, dichten Momenten kommen, wenn Menschen davon berichten können. Häufig geht es in diesen Erfahrungen selbst um die Beziehung zu Angehörigen, die verstorben sind. Es ist sozusagen eine Erfahrung, die häufig auch mit diesen Nahbeziehungen ohnehin in einem Verhältnis stehen. Und sie sind dann nicht nur tröstlich für die unmittelbar betroffenen Personen, sondern auch für ihr Umfeld. Und da würde ich Angehörige sehr stark einladen, also auf diese Phänomene zu achten einerseits und wenn sie die Möglichkeit haben, auch diskret Menschen darauf anzusprechen.
Aber dann eben nicht deutend zu sagen, ja, dir ist Großmutter erschienen, weil sie sich zu dir holen will, sondern vielleicht einfach nachzufragen, wie sah sie denn aus, Großmutter, oder was hat sie denn genau gesagt oder an was erinnerst du dich denn aus deinen Begegnungen mit Großmutter? Wäre das der richtige Ansatz?
Ganz genau, also wertschätzend nachzufragen, interessiert, irgendwie auch vielleicht die eigene Berührtheit zu spiegeln, also so, dass die Person merkt, dass sie etwas Wertvolles erlebt hat, also das merkt sie ohnehin, aber dass das auch nochmal sozial verwirklicht wird, gestärkt wird. Es ist natürlich einfacher bei Erfahrungen, die rundum positiv sind und von den Sterbenden auch spontan so erlebt werden, als bei Erfahrungen, wo es einen Dissonanzmoment auch drin hat, also wo vielleicht eine Frage damit verbunden ist. Ein Themenfeld betrifft so unerledigte Aufgaben. Das beunruhigt dann natürlich auch, wenn da irgendwo in diesem Erleben etwas signalisiert wird, was noch zu tun ist oder noch zu klären ist. Aber gerade da, denke ich, ist wichtig, dass Menschen da sind, die ein offenes Ohr haben und die Person begleiten.
Habe ich schon am Anfang gesagt, in Zeiten von Corona steht das Pflegepersonal ja unter besonderem Druck und auch Angehörige und Seelsorger, Seelsorgerinnen können die Kranken nur eingeschränkt, wenn überhaupt, besuchen. Gibt es denn in dieser Situation einen Ratschlag, den Sie auf diesen Umgang mit Traumbildern hingeben könnten?
Man muss sicher unterscheiden, ob der klinische Kontext der einer Intensivstation ist, wo einfach anderes dringlicher ist, wo ja Patientinnen und Patienten häufig auch gar nicht mehr bei Bewusstsein sind. Es gibt auch in Zeiten von Corona sehr viele Patienten, die auf anderen Stationen sterben oder in einem Hospiz sterben, die wollen auch in diesen Zeiten genauso gut begleitet und betreut werden, wie eben diese intensivmedizinisch behandelten Patienten. Da gibt es auch nochmal andere Phänomene, die zu beachten sind. Es gibt bei diesen Erlebnissen in Todesnähe, bei diesen visionären Erlebnissen unterschiedliche Typen und für komatöse Patienten gibt es sozusagen eine andere Erlebnisform, die häufig auftritt. Und ich vermute, dass Menschen, die jetzt auf einer Covid-Intensivstation eine Zeit lang behandelt werden und es dann überleben, vermutlich diese Art von visionären Erlebnissen dann mitbringen. Der Name dafür heißt oneroide Erlebnisse. Das ist anders als diese Träume von Sterbenden, viel mehr komplexer. Also typisch für dieses visionäre Erleben im Sterbeprozess ist, dass es sehr einfache Bilder häufig sind, also ganz schlichte Motive, während das, was komatöse Patienten auf der Intensivstation manchmal erleben, viel komplexere Erzählungen, viel komplexere Geschichten sind, die dann an einem gewissen Punkt abbrechen. Also es sind unvollständige Geschichten und es sind Geschichten, die Elemente aus der klinischen Welt mit integrieren, auf häufig verstörende Art und Weise. Also Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, die sind im Nachhinein verwirrt, was sie da erlebt haben, was sie es mit der Realität nicht ganz in Verbindung bringen können.
Was in beiden Fällen, also bei Sterbenden auf Palliativstationen und vielleicht auch bei Menschen auf der Intensivstation, die aufwachen, das Gleiche sein könnte, ist, dass die Angehörigen sie nicht persönlich besuchen können, sondern höchstens mal telefonieren können. Würden Sie dazu raten, auch am Telefon solche Themen anzusprechen?
Ich würde es wenigstens nicht von vornherein ausschließen. Also ich denke überhaupt, wir bewegen uns bei dieser Thematik in einem Feld, wo es sehr um eine individualisierte Art und Weise der Kommunikation geht, also wo so allgemeine Regeln gar nicht unbedingt gegeben werden können und umso weniger in der aktuellen Situation, wo alles derart im Fluss ist, auch was das Organisatorische angeht. Ich finde, grundsätzlich ist es gut, wenn man sich in diesem Feld bewegt, dass man offen ist, dass man um diese Erfahrungen weiß und vielleicht gibt es Hinweise darauf, dass jemand so etwas erlebt hat und vielleicht ja, gibt es einfach aus dem Gespräch heraus die Möglichkeit, so eine Frage zu stellen. Ich würde es auf jeden Fall denken, das ist gut, das auf dem Schirm zu behalten.
Vielen Dank, Simon Penkeller, Theologe und Professor für Spiritual Care an der Universität Zürich. Seine Forschungsergebnisse finden sich in dem Buch Sinnereignis in Todesnähe, Traum- und Wachvisionen Sterbender und Nahtoderfahrungen im Horizont von Spiritual Care. Ein langer Titel, den können Sie aber auch finden, ebenso wie das Gespräch zum Nachlesen und noch einmal hören auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de/religionen. Und für die schlechte Qualität bitten wir um Entschuldigung. Auch das ist eine Folge des Coronavirus und der schweren Zugänglichkeit von Studios zurzeit. Aber deswegen gibt es das Gespräch ja dann auch nochmal zum Nachlesen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Gottesdienste in Rundfunk und Fernsehen, die gibt es nach wie vor. Aber die analogen Formen des Gemeindelebens, die sind vorerst wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Dabei haben viele Menschen jetzt erst recht Bedarf nach Zuspruch. Sie sitzen allein zu Hause, zum Teil einsam und verängstigt. Beide Volkskirchen machen deswegen den Gläubigen nun andere Angebote, die sich auch mit sozialer Distanz umsetzen lassen. Josephine Janert hat sich in Berlin umgehört, was es da so alles gibt.
Da war auch ein Herr, der mich auch fragte, ob das jetzt irgendwie Anzeichen der Apokalypse seien. Weil so könne man es doch lesen, dass dann irgendwie erstmal so eine Seuche kommt und dann geht irgendwie die Welt zu Ende.
Susanne Brusch ist 35 Jahre alt und Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Französisch Buchholz im Norden Berlins. Der Name des Ortsteils erinnert an die Hugenotten, die sich hier Ende des 17. Jahrhunderts niederließen. Französische Protestanten, die vor der Verfolgung in ihre Heimat geflohen waren. Gut 200 Jahre später sind sie längst assimiliert. Heute hat die Gemeinde rund 2300 Mitglieder. Die Corona-Pandemie sorgt auch in Französisch Buchholz für Unruhe. Doch Zeichen eines nahenden Weltuntergangs erkennt Susanne Brusch nicht.
Ich denke, dass das jetzt nicht eine Strafe Gottes ist oder sowas in der Art, sondern eher eine Zeit, in der wir uns jetzt als Menschheit und als Menschengemeinschaft neu solidarisch finden sollten.
Als die Regierung Mitte März die ersten Einschränkungen verkündete, organisierte die Gemeinde als erstes Einkaufshilfen für ältere Menschen. Dann machte sich die Pfarrerin mit einigen Ehrenamtlichen Gedanken darüber, wie sie jetzt ihre Gemeinde erreichen kann. Sie übernahm eine Idee von einer befreundeten Pfarrerin aus der hannoverschen Landeskirche. Rund um die Kirchentür hängt jetzt eine 1,5 Meter lange Wäscheleine, bestückt mit Zetteln zum Mitnehmen.
Und da passen jetzt 10, 11 Impulse ran, mit so Wäscheklammern festgeklammert. Und die werden jetzt einfach immer aufgefüllt.
In ihrem Impuls genannten kurzen Text zitiert Pfarrerin Brusch aus dem Timotheusbrief: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Also ich habe auch ein paar Anrufe bekommen von Leuten, die sich dann irgendwie drüber gefreut haben und sich bedankt haben. Also es kommt an scheinbar, was mich auch total freut.
Die Aktion soll weitergehen. Den nächsten Impuls wird die Vikarin schreiben. Susanne Brusch denkt inzwischen darüber nach, wie sie Andachten per Livestream auf YouTube übertragen kann.
Und ich habe auch vor, es gibt ja echt so eine tolle Ideenbörse jetzt auch im Internet, wenn man vernetzt ist mit anderen Pfarrerinnen und Pfarrern. Manche haben so eine Idee, dass man quasi abends so eine gemeinsame Andacht feiert und man das Material dazu teilt, also irgendwie per Mail oder irgendwie Briefkastensendung und man dann immer um 18 Uhr Kerze anzündet, ein Liedchen singt, Gebet, kleinen Impuls, Vater unser Segen und noch ein Lied. Und das will ich hier auch möglich machen.
Szenenwechsel. Die Marienkirche in Berlin-Mitte wurde 1292 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Sie ist die älteste Kirche der Stadt, die noch in ihrem Originalgebäude untergebracht ist. Normalerweise gehen hier Hunderte von Touristen ein und aus. Doch diese bleiben jetzt zu Hause, ebenso wie die meisten Gemeindemitglieder. Pfarrerin Corinna Zisselsberger.
Wir haben hier sehr viele Menschen um den Alexanderplatz herum, die alleine wohnen. Da wird die Einsamkeit jetzt sich weiter verstärken und dass wir da eben ein Angebot schaffen, dass die Menschen sich trotzdem mit uns verbunden fühlen können.
In den vergangenen Tagen war immer wieder die Rede davon, dass Gottesdienste verboten seien. Die 34-jährige Theologin findet die Aussage falsch.
Also wir sind es sehr gewohnt als evangelische Kirche, dass Gottesdienst bedeutet, dass wir sonntags um 10.30 Uhr jetzt in unserem Fall uns gemeinsam in der Kirche versammeln und Seite an Seite in der Kirchenbank sitzen. Aber Gottesdienst ist sozusagen viel mehr und kann auch an unterschiedlichen Orten auf unterschiedliche Weise stattfinden. Immer dann, wenn Menschen sich Gott zuwenden im Gebet, finde ich, findet Gottesdienst statt.
Von evangelikalen Christen war inzwischen schon zu hören, dass Corona eine Strafe Gottes für die Sünden der Menschen sei. Corinna Zisselsberger lehnt diese Theorie ab.
Ich glaube nicht, dass Krankheiten eine Strafe Gottes sind. Ich glaube, es gehört zum menschlichen Leben dazu, in aller Freiheit und aller Verletzlichkeit auf dieser Erde zu leben, mit allem Schönen und allem Schrecklichen, was dabei vorkommen kann. Aber ich fände es unfair, sozusagen das Gott zuzuschreiben.
In der Religion Trost suchen, dafür bietet die Marienkirche vielfältige Möglichkeiten. So können Gläubige ihre Gedanken und Wünsche aufschreiben und die Pfarrerinnen und Pfarrer darum bitten, eine Fürbitte zu sprechen. Bei YouTube ist der Mitschnitt eines verkürzten Gottesdienstes zu sehen, der am 22. März in der leeren Kirche gefeiert wurde. Der Clip wurde innerhalb von 24 Stunden immerhin 900 Mal abgerufen. Wer daheim eine Andacht halten will, findet auf der Homepage der Kirche Gebetstexte und eine Audiodatei mit einer Segnung. Begleitet wird dieser sogenannte Amrumer Segen vom Gesang des Marienvokalensembles.
Bleiben Sie behütet und lassen Sie sich segnen.
Die katholische Kirche will sich auf ein altes Ritual besinnen, das Angelusgebet, auch genannt Engel des Herrn. Stefan Förner, Pressesprecher des Erzbistums Berlin.
Das ist eine alte Tradition der Kirche, dass immer morgens, mittags und abends zum Gebet geläutet wird. Das ist die Unterbrechung im Alltag. Das wollen wir jetzt neu intensivieren und beleben, dass wir sagen, um 18 Uhr die Glocken von vielen Kirchen, auch in Berlin hier, läuten und rufen zum Gebet, zu einer geistlichen, vielleicht auch virtuellen Zusammenkunft, zu einer Versammlung von allen Menschen, die sich diesem Gott, diesem Glauben verbunden fühlen.
Zettel mit mutmachenden Worten, Audiosegen, Glockengeläut. Die Kirchen bleiben geöffnet, jedenfalls virtuell.
Und einige solcher Angebote, wie Josephine Janatz sie gesammelt hat, finden sich auch unter dem Hashtag Wir sind da in den sozialen Medien. Drogenabhängigkeit ist an sich schon schwer zu ertragen. Noch schwieriger und auch gefährlicher ist es, wenn Menschen keine sauberen und ruhigen Orte haben, um die Drogen zu konsumieren. Deswegen hat die Stadt Köln Ende letzten Jahres in der Innenstadt einen Bus zum Drogenkonsum aufgestellt, und zwar direkt neben der Kirche St. Peter. Die verbindet als Kunststation Liturgie und Gemeindearbeit mit zeitgenössischer Kunst und Musik. Warum die Gemeinde St. Peter den Stellplatz für das mobile Drogenhilfsangebot zur Verfügung stellt und wie diese ersten Monate gelaufen sind, das hat Maria Riederer in Erfahrung gebracht.
Das ist jetzt die sogenannte Spritzenklappe. Der Klient oder die Klientin kann die öffnen, kann dort sicher ihre gebrauchten Spritzen einwerfen und bekommt dann frisches Spritzenbesteck dann von uns.
Es ist kalt hier draußen zwischen den beiden Fahrzeugen der Stadt Köln. Sie sehen ein bisschen aus wie Wohnmobile. Eines der beiden hat sogar eine Markise ausgespannt, darunter ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Drogenkonsummobil oder kurz Drogenbus nennen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes diesen Wagen. Das andere Fahrzeug ist ein mobiler Beratungsraum. Hier suchen Menschen Hilfe, die nicht in der Öffentlichkeit, sondern lieber in einem geschützten Raum ihre Drogen konsumieren wollen.
Und ich sehe jetzt gerade im Konsumbus, es könnte sein, dass keiner drin ist. Deswegen gehen wir ja ganz schnell darüber.
Hallo. Zwei Klienten haben den Konsumbus gerade verlassen. Sie konnten sich hier an je einem von vier kleinen Tischen niederlassen, konnten ihre selbst mitgebrachten illegalen Drogen zubereiten und konsumieren. An vier Tagen in der Woche hat die Krankenschwester und Sozialarbeiterin Sonja Schwab hier Dienst.
Die Klienten kommen hier rein, sagen ihren Namen, sagen mir, was sie konsumieren, Heroin oder Kokain. Ich frage, was sie für eine Nadellänge brauchen, gebe denen das Material dann. Das ist in der Regel eine Pumpe, ein bisschen Wasser zum Aufkochen, ein Fändchen, einen Filter, damit sie sich auch gereinigtes Material spritzen können. Da sind viele Schadstoffe mit drin, die sie so rausfiltern können. Ja, und dann nehmen sie Platz und konsumieren.
Hier drinnen ist es warm, die Heizung läuft und das macht zwar ein wenig Lärm, aber im Vergleich zu den Unannehmlichkeiten auf der Straße spielt das Dauerrauschen überhaupt keine Rolle.
Unglaublich dankbar sind die Leute. Also ich habe hier noch keinen gehabt, der sich nicht bedankt hat. Die finden das alle toll, dass sie selber nicht mehr draußen in der Öffentlichkeit konsumieren müssen. Sie fühlen sich nicht mehr vorgeführt. Ne? Hier haben sie einen sicheren, warmen Raum auch. Das wissen die schon sehr zu schätzen und das teilen die uns auch mit.
Dass sie selber geschützt sind, das ist ja auch sehr schambelastet, wenn ich in der Öffentlichkeit mir eine Spritze setze. Und hier sind sie geschützt und die Bevölkerung ist auch geschützt. Also eigentlich genau das, was wir erreichen wollten.
Die mobile Anlaufstelle ist nicht dazu eingerichtet worden, Menschen von den Drogen wegzubekommen oder ihnen Drogensubstitution anzubieten. Wenn das jemand wünscht, wird er oder sie entsprechend beraten. Vor allem aber geht es darum, den Suchtkranken einen schützenden Raum und saubere Bedingungen zu bieten, eventuell medizinische Notfallhilfe zu leisten und ihnen nicht zuletzt Freundlichkeit und Wärme zu geben oder auch einfach nur einen Becher Kaffee.
Ich beschreibe das immer unter dem Punkt Menschenwürde, also ein Lächeln. Wir versuchen, die Klienten alle gleich zu behandeln und einfach freundlich zu sein. Und das entspannt die Situation auch hier vor Ort. Und wir hatten bisher, toi toi toi, keinen Eskalationsfall. Wir hatten medizinische Notfälle, aber keine Gewalteskalation.
Die beiden Drogenbusse stehen eingeklemmt zwischen den romanischen Außenmauern zweier Kirchen. Die eine, St. Cäcilien, ist heute ein Museum für alte, sakrale Kunst. Die andere ist die Kunststation St. Peter. Zu ihr gehört der kleine Platz. Lange schon hatte die Stadt Köln einen Ort für einen Drogenkonsumraum gesucht. Und das nicht irgendwo, sondern möglichst nah an einem der zentralen Drogen-Hotspots, dem Neumarkt. Anwohner und Geschäftsleute waren nicht begeistert von der Vorstellung, dass die Junkies nun auch noch ein spezielles Angebot in ihrem Viertel bekommen sollten.
Es gab natürlich die ganz normalen Ängste, die man hat. Ziehen wir dadurch noch größere Massen von Leuten, die eben Drogen handeln und konsumieren, an?
Pfarrer Stefan Kessler, der Leiter der Pfarrgemeinde St. Peter.
Also all diese Ängste waren da. Wir haben Rationales und Irrationales gehört und dann hat die Gemeinde das erwogen. Was ist die Aufgabe der Kunststation St. Peter, die sich auf die Fahne geschrieben hat, im Jetzt der Gegenwart Kultur und Religion zu leben? Und dann war es eigentlich sonnenklar, dass wir uns dafür entscheiden, dieses Grundstück, das zur Kirchengemeinde und zur Kirche St. Peter gehört, für dieses mobile Drogenkonsumprojekt zur Verfügung zu stellen. Ein großer Heiliger der christlichen Caritas-Geschichte, Vinzenz von Paul, sagt mal, die Armen muss man nicht suchen, sondern sie werden einem vor die Tür gelegt.
Die Armen vor der Tür, sprich in U-Bahn-Stationen, Parkhäusern, auf Plätzen, in Hauseingängen und Höfen, sind kein erfreulicher Anblick. Die Spritzen, die an diesen Orten liegen bleiben, stellen sogar eine Gefahr dar, der Drogenhandel ebenfalls. In einer Versammlung in St. Peter kamen Gemeinde, städtische Mitarbeiter und die Anrainer aus dem Viertel überein. Die suchtkranken Menschen sind ohnehin da. Statt sie zu verdrängen, sollten sie lieber versorgt werden.
Und so kam das eigentlich, dass am Schluss jemand dann sagte, ja, wenn wir schon mit der großen Lichtinstallation von Martin Creed auf unserem Turm stehen haben, don't worry, sorge dich nicht, dann sollten wir die Sorgen, die das Projekt eben auch beinhaltet, nicht größer schreiben als das, was es ist, nämlich Menschen in einer ganz schwierigen Situation nahe zu sein.
Zwei der drogenkranken Klienten sitzen an diesem Morgen zusammengekauert im Beratungsmobil. Sie haben ihre Drogen konsumiert und ruhen sich bei einem Café aus, bevor sie weiterziehen. Stefan Lehmann, der die Klienten in Empfang nimmt, zieht nach den ersten 3 Monaten eine positive Bilanz. Auch bezüglich der Präsenz der Kirchengemeinde an diesem Ort.
Manchmal kommt Pater Kessler oder die nette Küsterin vorbei. Gerade eben war sie auch noch mal da. Also wenn irgendwas ist, können wir einfach den kurzen Dienstweg nutzen. Aber es gibt auch schon regelmäßige Austauschrunden, dass man sich halt dann auch in der Gruppe austauschen kann.
Als Dauerlösung sind die Drogenmobile nicht gedacht. Die Stadt sucht nach einem festen Ort für die Suchtkranken. Solange der nicht gefunden ist, bietet die Gemeinde St. Peter weiter ihren Grund und Boden für den menschlichen Umgang mit den Armen der Stadt.
Und das Angebot des Drogenbusses auf dem Kölner Cäcilienhof, über das Maria Riederer berichtet hat, das läuft auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie weiter. Werktags ist es momentan immer ab 10 Uhr 6 Stunden lang geöffnet und ab 1. April dann sogar von 8 bis 20 Uhr. Nicht alles wird also zurzeit eingeschränkt. Mein Name ist Anne-Françoise Weber. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.